Ja, Fabian, das finde ich doch gerade eine super Frage. Wie geht ihr selbst mit Lehrkräften um, die es ganz anders handhaben, als ihr es in Anführungszeichen predigt?
Das ist jetzt noch komisch, weil eigentlich möchte ich ja, dass möglichst viele Lehrkräfte einen guten Zugang haben zur Klasse, dass sie mit Freude unterrichten. Und gleichzeitig finde ich das auch völlig okay, wenn meine Kinder nicht immer solche Lehrkräfte haben.
Herzlich willkommen bei Die zwei schon wieder, dem luftig leichten Psychologie-Podcast mit Stefanie Rietzler
und Fabian Golimund. Hier werfen wir einen psychologischen Blick auf Alltagsthemen, die uns interessieren, irritieren, faszinieren oder amüsieren.
Für alle, die neugierig sind auf sich selbst und die Menschen um sie herum. Wie schön, dass ihr wieder zu uns stoßt, zu unserer zweiten Podcast-Folge. Bevor wir euch verraten, worum es heute geht, wollen wir uns von ganzem Herzen bei euch bedanken für die vielen lieben Nachrichten und Feedbacks, die uns zur ersten Folge rund um das Thema Perfektionismus erreicht haben. Wir haben die alle mit großer Freude gelesen und uns motivieren lassen für die nächsten Episoden, die wir noch für euch aufnehmen werden. Heute wird ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert, Fabian und ich haben verschiedene Fragen von euch mitgebracht rund um die Erziehung unserer Kinder, unsere Schulzeit, wie wir zusammenarbeiten. Wir werden versuchen, auf möglichst viele davon einzugehen. Und Fabian, ich würde vorschlagen, wir legen gleich los mit einer Frage, die uns immer wieder erreicht hat, nämlich, wie seid ihr auf das Thema ADHS gestoßen?
Ja, das war ja eigentlich deine Idee. Wir haben ja diese Seminare geleitet zum Thema mit Kindern lernen. Und da ist eine Frage immer wieder aufgetaucht, gilt denn das, was ihr erzählt, auch für das Thema ADHS? Und dich hat das, finde ich, deutlich mehr interessiert dann am Anfang als mich, dass du gedacht hast, ich würde da gerne tiefer graben, ich möchte gern schauen, wo es Studien gibt, ob wir da etwas finden, was spezifischer ist, was für diese Kinder noch wertvoller ist und für ihre Eltern. Und so sind wir dann eigentlich drauf gestoßen.
Genau. Jetzt hast du ja auch einen persönlichen Bezug zum Thema plus minus.
Genau, ich habe ja eigentlich all diese Symptome von diesem unaufmerksamen Erscheinungsbild. Ich war als Kind super verträumt, also richtig, richtig auffällig. So eine Geschichte, die ich oft erzähle in diesem Zusammenhang, ist, dass ich ein Jahr länger in den Kindergarten bin, weil ich eben nie zugehört habe, weil ich immer in den Wolken war und dann meine Mutter in den Kindergarten musste, um mit der Kindergärtnerin zu sprechen, dass ich so verträumt und nicht schulreif bin. Und sie mir gesagt hat, Fabian, zieh dich schon mal an oder ich spreche noch mit deiner Kindergärtnerin. Und als sie rauskamen, saß ich in Unterwäsche im Flur. Falsches Programm. Und habe gesagt, im Winter tragen da eigentlich die Könige die Mützen über oder unter der Krone? Und die Kindergärtnerin hat gemeint, sehen Sie, so ist er immer.
Genau.
Und meine Mutter fand, dann bleibt er doch noch ein Jahr länger im Kindergarten. Ich glaube, das war für mich unheimlich wichtig, dieses mehr Zeit bekommen. Ich war dann auch in der ersten Klasse immer noch sehr verträumt, konnte mich nicht wirklich darauf einlassen, habe mich im ganzen ersten Jahr geweigert zu lesen. Und meine Mutter gesagt, das sind so viele Buchstaben, das lerne ich nie. Sie fand, Fabian, es sind nur 26 und ich fand, nee, es sind große und kleine, es sind 52, das lerne ich nie. Und ich hatte da so eine ganz warme Erstklasslehrerin, die einfach beruhigt hat, gesagt, das kommt schon, lassen wir ihm Zeit, der ist noch blockiert. Und die einfach so eine warme, herzliche Art hatte, mir zu zeigen, du bist willkommen, du darfst hier so sein, wie du bist. Und wenn ich aufgepasst habe, hat sie mich angelächelt, sonst hat sie kurz meinen Namen gesagt und mich dann angelächelt, wenn ich aufgepasst habe. Und das war einfach ein richtig schöner Start dann in die Schulzeit. Und ich habe so diese Schulzeit als langsames Erwachen erlebt. Also dass ich das Gefühl hatte, ich bekomme dann so, ich würde sagen, so ab 15, 16 wurde es leichter für mich, dass ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr so in diesem Nebel, ich kann besser mich fokussieren, vor allem wenn ich in meinem Rhythmus lernen kann, wenn ich mir viele innere Bilder, Vorstellungen machen kann, dann kann ich eben diese Art, wie ich funktioniere, auch besser nutzen für die Schule, für das Lernen.
Ja. Was würdest du sagen, wie stark hängen deine eigenen Schulerfahrungen mit dieser Berufsentscheidung zusammen im Bereich Lernen und Lerncoaching unterwegs zu sein?
Sehr stark. Aber eigentlich vor allem, dass ich so viele Lehrkräfte hatte, von denen ich das Gefühl hatte, die haben mir richtig viel mitgegeben. Und dass ich weiß, ich war jetzt eher so ein vulnerables Kind. Also hätte ich die Lehrkräfte von meinem Bruder gehabt, dann wäre das schief gelaufen. Und ich hatte wirklich immer so diese wohlwollenden Menschen, immer wieder, die mich so wahrgenommen haben, die Besonderheiten, die ich hatte, gesehen haben, aber das irgendwie auf eine schöne Art interpretiert haben und mich bestärkt haben, ja.
Ja.
Also ich würde sagen, ich verdanke eigentlich vielen besonderen Lehrkräften sehr viel. Und etwas, was ich in meiner Arbeit einfach möchte, ist das Weitergeben, dass das wichtig ist, wie man für Kinder wertvoll sein kann als Lehrkraft, auch als Elternteil. Aber ich finde gerade, Lehrkräfte können im Leben von Kindern und Jugendlichen extrem viel Positives bewirken.
Ja, dass diese Willkommenshaltung angesprochen, diese Geduld auch, das zuversichtlich sein in die Fähigkeiten der Kinder. Und da sehe ich schon auch sehr viele Parallelen zu dem, was ich bei dir wahrnehme oder was dir wichtig ist in unserer Arbeit. Irgendwie schön zu sehen.
Und dann sind natürlich meine Eltern noch beide, also meine Mutter Kindergärtnerin, mein Vater Lehrer. Und gerade meine Mutter, die, das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, als sie den Kindergarten übernommen hat, das waren 35 Kinder am Anfang. Und jetzt auch nicht nur einfache. Und sie war alleine, keine Heilpädagogin oder irgendjemand, der unterstützt. Und meine Mutter hatte immer so ein Faible für die ein bisschen schwierigeren Kinder.
Also die, die man heute sagen würde, mit herausforderndem Verhalten.
Genau.
Ja.
Die, mit denen hatte sie einfach einen Draht. Die hat sie wirklich gern gehabt, ja. Und das finde ich etwas ganz Schönes, wenn Lehrkräfte in diesen Beruf gehen und wirklich sagen, ich will mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Das ist mein Fokus. Das ist mir wichtiger als das Fach. Oder? Dann kann etwas entstehen. Und ich denke, ganz viele Lehrkräfte wünschen sich das. Und ich merke manchmal so, das Wie oder das ist einfach schwierig. Wie komme ich jetzt an die Kinder ran? Wie kann ich schauen, dass auch dann die Klasse als Ganzes noch auf die Kosten kommt? Und manchmal sind es so kleine Sachen, die hilfreich sind. Ich denke jetzt gerade das Thema Beziehung. Oder da denken so viele Lehrkräfte, ja, da muss ich wahnsinnig viel Zeit investieren.
Oder ich bin ja nur Fachlehrkraft.
Genau.
Ich sehe die Kinder so selten. Wie soll ich zu jedem eine Beziehung aufbauen können?
Und dabei sind es so diese ganz kleinen Sachen, die auf der anderen Seite, der Schülerseite, wichtig sind. Oder was wurde gesagt, dass ich die Prüfung zurückbekommen habe? Wie wurde auf mich reagiert, dass ich reingekommen bin? Hat es die Lehrkraft gesehen, dass es mir heute nicht so
nicht
gut
so
ging?
Gut ging, ja.
Ja. Was war für dich so der Bezug zum Thema ADHS? Warum hat dich das so interessiert eigentlich?
Ich hatte ja mit 14 oder 15, also ich muss weiter vorne anfangen. Ich habe lange überlegt, also eigentlich ja schon die ganze Schulzeit lang, was ich beruflich so machen soll. Ich hatte, als ich ganz klein war, so mit 3, 4, den großen Wunsch, ein Buch zu schreiben. Bücher haben irgendwie schon immer für mich so eine ganz besondere Faszination gehabt und ich habe viel geschrieben dann auch als Kind, als Jugendliche, Kurzgeschichten und so versucht, mich an kleinen Büchern und habe die dann auch später irgendwelchen Kinder- und Jugendbuchverlagen eingeschickt, dann so mit 13 oder so und habe da recht vernichtende Rückmeldungen bis gar keine Rückmeldung bekommen und habe dann diesen Ursprungsberufswunsch also dann an den Nagel gehängt und habe gedacht, dann schreibe ich halt nur noch für mich selber. Und habe aber gemerkt, ein Thema, was mich schon immer interessiert, war diese Frage, wie Menschen ticken, Muster zu entdecken, ja auch Beziehungen zwischen Leuten, wie gestalten die sich aus, warum sind wir alle so unterschiedlich, das hat mich schon immer sehr interessiert. Und ich habe zum Thema Psychologie auch als Jugendliche einfach das, was unsere städtische Bibliothek hergab, das war jetzt nicht so viel, aber das habe ich dort verschlungen und dachte dann, zu meinem Schülerpraktikum, was wir damals auf dem Gymnasium dann alle eine Woche lang machen mussten, suche ich mir einen Platz in einer sozialpsychiatrischen Praxis für Kinder und Jugendliche. Das war klar. Und ich habe dort wirklich mich sehr willkommen gefühlt und durfte dort wirklich in Erstgespräche, Therapiesitzungen, Eltern, Coachings, Gruppen hineinschnuppern mit Kindern, Jugendlichen mit ganz verschiedenen Herausforderungen und habe zu dieser Zeit dann eben auch bei einem Elterntraining mit dabei sein dürfen rund um das Thema ADHS und habe gemerkt, wie viel Leidensdruck da ist auf der einen Seite, also wie viel Probleme dieses Thema Schule verursacht und gleichzeitig aber auch gespürt, wie wichtig es diesen Familien wäre, ihre Sache gut zu machen und wie groß diese Lücke ist. Und das hat mich sehr beschäftigt, auch die Kinder in den Erstgesprächen zu sehen, die eben schon sagen, ich bin zu dumm, die anderen sind irgendwie alle viel besser und schneller als ich schaffe das nicht. Und das ist mir geblieben. Und insgesamt dieses Thema Neurodivergenz, vielleicht um noch diese Perspektive ein bisschen auszuweiten. Ich habe dann auch viel, bin dann nochmal zurück im Studium nochmal in diese Praxis und das war ursprünglich auch mein Berufsziel. Also die haben dann gesagt, ja Stefanie, wenn du da mal fertig bist mit dem Studium, dann komm doch und dann kannst du die Ausbildung machen zur Psychotherapeutin und dann bei uns anfangen und so. Ich bin dann im Studium eben nochmal zurück. Und was mich auch sehr angerührt hat, rund um dieses Thema Neurodivergenz. Ich erinnere mich an eine Stunde mit einem Jungen, der im Autismus-Spektrum lebt und der hat insgesamt sehr wenig gesprochen, also nur mit ganz vertrauten Menschen. Und ich war da einfach dabei und wir haben uns ein bisschen trotzdem so ausgetauscht. Und ich hatte das Gefühl, doch, wir sind einander in irgendeiner Form begegnet. Und am Nachmittag, kam die Mutter dann mit ihm nochmal zurück und hat gesagt, Frau Ritzler, wir mussten unbedingt zurückkommen. Mein Sohn wollte Ihnen noch was geben. Und er hat mir dann so ein kleines Bötchen gebastelt und angemalt und hat mir das selber übergeben und hat für einen Moment mir so ganz intensiv in die Augen geguckt. Und das hat er sonst nicht gemacht. Und das ist mir sehr geblieben, einfach dieser Moment und auch diese Perspektive, dass Kinder, Jugendliche sehr unterschiedlich sein können und mit unterschiedlichen Herausforderungen auch in ihrem Leben kämpfen, aber dass es sich irgendwie immer lohnt, sich aufeinander einzulassen. Das war was, was mir da so geblieben ist aus dieser Zeit. Und das war mitunter ein Grund dann auch, warum ich mich in dieses Thema Autismus-Spektrum dann auch nochmal so richtig eingelesen habe in dieser Zeit, mich das einfach so sehr interessiert hat auch, wie so unterschiedliche Wahrnehmungen der Welt zustande kommen, ja.
Wenn wir ja gerade so bei diesen Themen sind, das war auch eine Frage, wie kommen wir eigentlich auf diese Buchthemen, oder? Wenn ich jetzt an Lotte denke, da hast ja du so ein bisschen gemerkt, hey, es gibt Bücher für Kinder zum Thema ADHS, aber die sind alle für Jungs,
ja,
die eher hyperaktiv, impulsiv sind.
Genau.
Und für verträumte Mädchen gibt es einfach nichts. Und das war ja auch so, gerade wo wir das geschrieben haben, noch so, dass diese Kinder oft so durchs Raster gefallen sind. Das war ja auch so das Stereotyp, oder? ADHS sind wilde Jungs. Und das war ja dann ein Anliegen, das auch ein Stück weit zu zeigen. Es gibt da verschiedene Formen und man hat auch Mädchen, die einen Leidensdruck haben, die sich aber zum Teil besser anpassen können, das besser maskieren können, einfach mit einer entsprechenden Anstrengung.
Genau. Und was mich dort einfach sehr überrascht hat dann, als wir beschlossen hatten, diesen Kinderroman Lotte, träumst du schon wieder zu schreiben, dass wir dann ja die Erstgutachterin hatten, eine externe Erstgutachterin, die sich die grobe Geschichte ja mal anschauen sollte und dann sehr vernichtend sich geäußert hat. Also zum einen, dass diese ganze Tierwelt doch Quatsch sei und Kinder sich in dem Schulalter sowieso nicht mehr auf sowas Kindisches einlassen wollen. Und ja dann auch, wir sollen doch bitte aus der Lotte einen Jungen machen, mit der Erklärung, dass sich ja Jungs angeblich nicht auf Mädchenfiguren einlassen könnten, Mädchen aber kein Problem hätten, sich beim Lesen auf einen männlichen Protagonisten zu fokussieren und sich Bücher mit Jungs in der Hauptrolle eh besser verkaufen. Und vielleicht wäre es ja eh besser, wenn wir bei unseren Ratgebern blieben, denn Schuster, bleib bei deinen Leisten, sei nicht so ganz das, was wir könnten. Und im Nachhinein bin ich echt so froh, dass wir uns dort nicht haben abbringen lassen und dass wir diesem stillen Kämpfen von verträumten, von unaufmerksamen Mädchen trotzdem Raum gegeben haben.
Ja, das mit den Mädchen fand ich eh Quatsch. Meine Kinderbuchhelden waren Ronja Räubertochter, Pippi Langstrumpf und die Rote Zora.
Ja.
Ja, aber das hat mich überrascht, auch so dieser Gedanke wegen dem Marketing und das einfach dann besser ankommt. Ja, und dass es immer noch so in den Köpfen drin ist, dann von der Lektorin, außer so stereotyp zu denken. Ja, ich finde, es gibt so ein bisschen Unterschied. Manchmal kommen die Themen zu uns,
ja,
und manchmal kommen die Themen von uns. Oder ich finde jetzt gerade zum Beispiel das letzte Buch, Du schaffst das Merle, Perfektionismus bei Kindern. Ja. Das war eher ein Thema, wo wir uns immer wieder ärgern, dass gerade Schwierigkeiten bei Kindern, die jetzt andere Menschen nicht stören,
ja,
so wenig Beachtung finden. Ich finde das krass, wenn ich in einem Seminar frage zum Thema Prüfungsangst, wer hatte früher schlimme Prüfungsangst und wer hat Hilfe bekommen, dann gehen immer alle Hände runter, oder? Das ist einfach so ein Thema, wo wir ganz oft gemerkt haben, gerade wenn Kinder trotzdem Leistung bringen, dann kommen diese Sätze, ja, aber es ist ja gut. Und quasi solange das Kind funktioniert, oder, muss man ja auch keine Hilfe holen. Das finde ich, das war jetzt eher so ein Thema, wo wir auf eine Lücke reagiert haben, die uns ein bisschen beschäftigt oder ärgert.
Ja.
Und so finde ich es noch schön, wie es manchmal Bücher gibt oder wo etwas von außen zu uns kommt.
Ja.
Und dann gibt es auch diese persönlichen, ich denke gerade an Sam,
willst du nicht wenigstens mal probieren?
Wo wir halt einfach so beide so picky Eater-Söhne haben oder die schwer zu begeistern sind für irgendwas außerhalb von ihrem normalen Essen. Bei meinem Sohn ist das ja wirklich relativ eng, dieses Fenster, was er isst.
Bei uns ging es inzwischen wieder auf, ja.
Schön, ja. Ja, meines 13, das hat jetzt, habe ich ein bisschen aufgegeben, die Hoffnung. Wir waren gerade gestern mit meiner Cousine essen im asiatischen Restaurant und dann hat er gesagt, ja, ich nehme einfach eine Portion Reis und dann hat er seinen nackten Reis gegessen.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, du, aber wir hätten auch irgendwie zum Italiener gehen können. Und guckt sie so an und sagt, ja, da gibt es eben auch nichts. Oder Pizza mag er auch nicht. Teigwaren. Dort hätte er einfach halt Teigwaren ohne etwas gegessen.
Bei uns hat sich das tatsächlich im Familienkreis und auch jetzt bei Freundinnen, Freunden, die mit uns eng verbunden sind, so zum Running Gag entwickelt. Dieses, wenn die Kinder am Tisch sitzen oder wir auch mal in der größeren Gruppe dann zusammensitzen und die Kinder essen dann halt wieder quasi nur die nackten Nudeln und so, dann sagen manchmal die Kinder untereinander in dieser Vorlesestimme, willst du nicht wenigstens mal probieren? Ich könnte es dir auf ein Brötchen schmieren. Müssen dann schon selber lachen. Ja, genau. Genau, also diese Themen, die zum Teil von außen kommen, manchmal uns selbst beschäftigen. Das Thema Perfektionismus ist sicherlich auch eins, was mich ja auch in meiner eigenen Schulzeit sehr beschäftigt hat. Und ich denke, das macht mich sehr froh, dass wir da ein Buch geschrieben haben, von dem ich denke, das hätte, glaube ich als Schülerin jetzt auch sehr gut brauchen können. Ja.
Ja, bin gespannt, was da als nächstes auf uns zukommt.
Ich auch.
Ja, jemand würde gerne wissen, was denn für uns unsere größten Antreiber sind bei unserer Arbeit.
Ich finde es schwierig, eine Motivationsquelle, eine alleinige auszumachen. Ich glaube, ein ganz großer Wunsch, der mich umtreibt, oder ein großes Ziel, das mich umtreibt, ist sicherlich dazu beizutragen, dass Kinder, Jugendliche, Erwachsene sich sicher fühlen können, sich gesehen fühlen können und in irgendeiner Form ihre Beziehungen vertiefen können. Das ist, glaube ich, würde ich sagen, vielleicht die Hauptquelle. Und da gehören für mich diese verschiedenen Beziehungsebenen eben schon auch dazu. Also diese Beziehung innerhalb der Familie, Bezugsperson zu den Kindern, umgekehrt auch, wenn es Geschwisterkinder gibt, die Geschwister untereinander, Beziehungen in der Schule, also im Klassenverband, zwischen Lehrpersonen und Kindern, darüber hinaus auch Kollegien von Lehrkräften, also im Team auch, zusammen mit der Schulleitung, finde ich auch ein ganz spannender Teil vom großen Ganzen. Und dann finde ich auch für mich wichtig, diese Beziehung zu sich selber, also Stichwort Selbstwirksamkeit, Selbstwert, diese Frage, mit welchem Blick schaue ich auch auf mich selbst? Wie viel kann und darf ich mir selbst zutrauen? Wie sehr fallen meine Stärken ins Gewicht? Wie gut kenne ich die? Wie sehr fallen meine Schwächen ins Gewicht? Wie gut kann ich mit denen umgehen? Und ich glaube, das ist so ein ganz großer Wunsch, da was Positives, möglichst Positives in die Welt zu bringen. Das ist das eine. Und das andere ist dieser Zugang zu den Büchern und die Kreativität und unsere Zusammenarbeit, die ich einfach, also ich glaube, es vergeht keine Woche, ich nicht irgendwie dankbar bin für diese Arbeit, die wir da zusammen machen dürfen. Und ja, Geschichten spinnen zu dürfen, mit Leserinnen und Lesern im Austausch zu sein, diese oft herzerwärmenden Rückmeldungen zu hören. Also gerade vor 2 Wochen diese Rückmeldung von einer Mutter, die uns ja zu Du schaffst es, Merle geschrieben hat und gesagt hat, sie hätte das Buch ihrer Tochter gegeben und die sei dann offensichtlich im Zimmer verschwunden und sei dann nach ein paar Stunden Tränen überströmt vor ihr gestanden und hätte gesagt, Mama, ich habe das Gefühl, dieses Buch, das hat mich gefunden und dass sie den Eindruck hatte, endlich versteht jemand, wie es ihr geht und hat ähnliche Schwierigkeiten wie sie. Und das merke ich immer wieder, dass mich das sehr berührt. Und ich glaube, das hat mitunter auch etwas damit zu tun, dass Bücher für mich selber früher auch so wichtig waren. Also wenn ich an meine eigene Schulzeit denke und ja, ich war jetzt ja eigentlich ein Kind, was sehr gut in der Schule war. Also ich tat mir insgesamt leicht. Ich mochte den Kindergarten nicht so gerne. Bei mir war es genau ja umgekehrt. Ich wäre immer am liebsten sofort in die Schule und konnte dann schon lesen und schreiben im Kindergarten, weil mein älterer Bruder halt schon in der Schule war und ich das super spannend fand. Und habe dann aber auch in der Schulzeit gemerkt, okay, wenn man jetzt ein eher sehr neugieriges, wissbegieriges Kind ist, dann kommt das nicht immer so gut an. Ich hatte zum Glück meine feste Freundesgruppe, die das nicht so gestört hat. Die haben da liebevoll drüber hinweggesehen, dass ich einfach alles immer sehr genau wissen wollte, mich mega gern gemeldet habe im Unterricht und so. Aber es gab natürlich auch sehr schnell immer wieder diesen Streberstempel oder Lehrkräfte, die dann so Sachen sagen wie, ja, wieso meldest du dich so oft im Unterricht? Du sollst die anderen nicht mit deiner Blüte erdrücken oder so Zeug. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass für mich damals Hermine Granger aus Harry Potter, die war für mich so eine ganz wichtige literarische Verbündete sozusagen, aus der habe ich irgendwie super viel Kraft gezogen und plötzlich so gemerkt, aha, dieses Streber in Anführungszeichen sein oder wissbegierig sein, das kann ja auch in Anführungszeichen cool sein. Das muss nicht so was, ja, Doofes sein, für das man sich irgendwie schämen oder verstecken muss. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir hier und dort immer wieder Figuren sozusagen in die Welt setzen können, die Kindern was bedeuten.
Mhm.
Und wenn ich das merke, dann macht mich das einfach mega glücklich. Und ich liebe es einfach, mit dir zu schreiben. Und
ja.
Ja, wie ist das bei dir? Jetzt habe ich ganz viel von mir erzählt. Erzähl doch du mal.
Also ich merke auch, dass unsere Freundschaft für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, dass eigentlich so ein bisschen fast die größte Motivationsquelle. Ja. Und so, was ich ja manchmal nicht so geschickt finde für uns als Firma, ist, dass wir so viele Themen haben.
Ja, genau.
Und ich denke, da wäre es manchmal ja besser, man würde sich auf etwas mehr spezialisieren und vertiefen. Aber für mich ist das auch ganz wichtig, dass wir immer wieder einfach sagen, komm, wir machen einfach das, was uns interessiert. Mhm. Wenn wir ein Thema sehen, wo wir denken, das wäre jetzt schön, in die Tiefe zu gehen, das besser zu verstehen, dann machen wir das einfach. Und für mich kam gerade noch ein bisschen mit diesem Kinderbuchschreiben diese Ebene, oder dass man Geschichten entwickeln kann, dass man Charaktere entwickeln kann. Da ist sehr etwas Spannendes dazugekommen.
Mhm.
Und für mich ist, glaube ich, so ein ganz großer Antreiber, dass es neu und lebendig bleibt. Ich ziehe sehr viel Energie immer aus dem.
Ja.
Und für mich ist, glaube ich, nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, lerne ich was dabei.
Ja. Ja. Ich musste gerade schmunzeln, als du das gesagt hast, dieses Thema neu und lebendig und Leichtigkeit, das ist wirklich was, was ich von dir gelernt habe. Du hast das irgendwann mal vor vielen Jahren gesagt. Weißt du, Steffi, so eine ganz wichtige Sache bei der Arbeit für mich ist, dass die sich zum größten Teil nicht wie Arbeit anfühlen darf. Also in dem Sinne, es darf auch mal natürlich anstrengend sein. Wir haben ja auch viele Phasen, in denen wir dann zum Beispiel Bücher korrigieren müssen zum x-ten Mal oder eben auch zum Teil auch mal eine kritische Rückmeldung hinnehmen müssen oder so. Aber dieser Modus in diesem selber noch lernen und entdecken dürfen und neugierig bleiben dürfen und auch diese spielerischen Anteile, die unsere Arbeit ja in vielerlei Hinsicht hat, das habe ich sehr mitgenommen. Weil ich glaube, für mich war jetzt auch gerade aufgrund meiner eigenen Schulzeit dieses Leistungen bringen oft sehr verbunden mit diesem Verbissenen, sich anstrengen müssen. So, mhm. Es muss sich dann auch ein bisschen anstrengend anfühlen, damit es am Ende dann gut wird sozusagen. Und ja, dass das auch so eine spielerische Leichtigkeit haben darf, Das finde ich super schön, dass das dazugekommen ist. Ja.
Wow.
Jetzt gucke ich hier nochmal in unsere Liste, was uns da noch beschäftigt. Ja, Fabian, das finde ich doch gerade eine super Frage. Wie geht ihr selbst mit Lehrkräften um, die es ganz anders handhaben, als ihr es in Anführungszeichen predigt?
Das ist jetzt noch komisch, weil eigentlich möchte ich ja, dass möglichst viele Lehrkräfte einen guten Zugang haben zur Klasse, dass sie mit Freude unterrichten. Und gleichzeitig finde ich das auch völlig okay, wenn meine Kinder nicht immer solche Lehrkräfte haben. Also ich wünsche mir, dass sie hauptsächlich solche haben, aber ich finde das so ein bisschen wie beim Immunsystem, oder? Wo man sagt, ja, so man möchte gesund sein, aber ab und zu ein bisschen erkältet sein, trainiert halt auch das Immunsystem. Dass ich irgendwie eher denke, wichtig ist mir, dass meine Kinder nach Hause kommen können, dass sie so einen sicheren Hafen haben, dass sie darüber reden können, dass sie sich dort verstanden fühlen. Und dann dürfen sie raus in die Welt und da darf es auch mal stürmisch sein. Und ja, halt nicht so perfekt, oder? Ich möchte nicht, dass meine Anstrengungen dorthin richten, dass ich versuche, für meine Kinder irgendwie so eine perfekte Umwelt zu schaffen, sondern es wäre mir eigentlich eher wichtig, dass sie lernen, klarzukommen mit einer Welt, die manchmal auch weniger schön ist, wo es manchmal auch Menschen hat, die ein bisschen schwierig sind. Und finde das irgendwie auch noch interessant, mit Kindern über sowas zu sprechen.
Total. Ja, ich finde das eben auch, also für mich selber, ich würde das voll unterschreiben, ich finde das auch so wichtig, dass wir Kindern zutrauen, zumuten und ihnen das gleichzeitig auch gönnen, eine gewisse Verschiedenheit auch von Persönlichkeiten kennenzulernen und auch zu merken, das ist ja im Kleinen auch schon so, als Paar, wenn man jetzt Mama, Papa, wie auch immer das sein mag, hat, ja, die werden auch nicht gleich in Anführungszeichen erziehen. Man unterscheidet sich immer. Im Idealfall hat man irgendwie eine gemeinsame Wertebasis, das wäre schön. Und für mich ist das auch der wichtigste Punkt. Also ich finde, dort, wo ich merken würde, es schadet meinen Kindern in dem Sinne,
klar,
dass es sie psychisch belastet oder dass sie körperlich in ihrer Integrität irgendwie bedroht sind, dann würde ich dort einschreiten und auch sehr klar dann einschreiten wollen. Aber ich finde, mit einer gewissen, ja, auch natürlichen Varianz von Verhalten dürfen die Kinder auch lernen, umzugehen. Und dann ist halt jemand vielleicht ein bisschen wärmer und wertschätzender und vielleicht ist jemand ein bisschen impulsiver oder wird mal schneller laut in der Schule oder halt auch sonst in der Betreuung. Und ich finde, in einem gesunden Rahmen darf das auch sein. Also ich persönlich versuche zumindest für mich, nicht höhere Ansprüche an die begleitenden Personen meiner Kinder zu stellen als an mich selber. Und ich denke mir immer so, okay, wenn ich es im quasi kleinen Setting der Familie auch nicht immer schaffe, super geduldig und immer ganz einfühlsam und jederzeit voll und ganz präsent zu sein, dann will ich das von jemandem, der eine große Gruppe betreut und die Kinder natürlich auch nicht so nah hat und nicht so eng kennt, auch nicht erwarten. Weißt du, wie ich meine?
Absolut. Und manchmal sind es ja auch eher so Sachen, wie zum Beispiel Belohnungs-Bestrafungssysteme.
Ja.
Das mögen wir nicht so, oder? Aber ich finde, eine Lehrerin darf doch da einfach eine andere Meinung haben. Wenn sie das nutzen will, dann ist das so. Und spannend finde ich dann eben zum Beispiel zu gucken, wie kommt das bei meinen Kindern an? Wie gehen die damit um? Jetzt im Fall von meinen Kindern sehr unterschiedlich, oder? Also meine Tochter ist es dann ganz wichtig, dass sie diese Perlen bekommt. Mein Sohn war dann schon in der dritten Woche, hat er gesagt, ah, die Hausaufgaben finde ich blöd, die mache ich nicht. Oder? Und dann habe ich gesagt, okay, was passiert dann? Ja, dann kriege ich eine Perle weg. Und dann fand ich ja, okay, und was heißt das? Ja, ich habe erst eine weg diese Woche und morgen ist Freitag. Wenn ich morgen ein bisschen brav bin, dann
kann man sich's noch erlauben quasi.
Er hat das ja so gesehen, so als System im Sinne von, ja, dann kann ich ja
das Ausreizen auch ein
das
Stück
ausreizen
weit zur Not.
Und ein bisschen gucken, oder? Und das fand ich einfach interessant, auch zu sehen, ah, die haben ein bisschen unterschiedliche Persönlichkeit, die gehen anders mit dem um, oder? Jetzt mein Sohn hat das eher so ein bisschen genutzt und bei meiner Tochter und ihrer Mädchengruppe war es ganz wichtig, dass man eben dann diese Perlen kriegt.
Ja.
Ja. Und ich finde auch da, wenn für sie war es dann schlimm, wenn mal eine Perle weg war, aber dann kann man das als Elternteil ja begleiten und ein bisschen trösten. Und ich finde nicht, dass es dann meine Aufgabe ist, auf die Schule zuzugehen und dieses System in Frage zu stellen. Das mache ich gerne in einem Vortrag oder im Video oder wenn ich mit einem Lehrerteam arbeite oder dass ich mit ihnen dran arbeite, aber nicht mit den Lehrkräften meiner Kinder.
Ja, Die haben dir ja auch keinen Auftrag gegeben.
Nee.
Genau. Finde ich eben auch immer noch wichtig, dort zu unterscheiden. Ja.
Und ich denke auch, das sind Kleinigkeiten für mich, weil ich immer das Gefühl hatte bei den Lehrkräften, den allermeisten von meinen Kindern, dass die Haltung stimmt. Die mögen die Kinder, die geben sich Mühe und da muss nicht irgendwie in diesen Details dann alles so gemacht werden, wie ich das gut fände.
Ja, da haben wir bisher, muss ich auch sagen, bei den jetzt Menschen, die unsere Kinder bisher begleitet haben, sehr Glück gehabt. Ja.
Ja, da kommt gerade noch ein bisschen eine ähnliche Frage. Wie professionell seid ihr denn in der Erziehung eurer Kinder?
Muss ich kurz lachen. Wie professionell sind wir in der Erziehung unserer Kinder? Also ich würde sagen, es gibt natürlich ein gewisses Grundwissen und auch gewisse Leitplanken, die ich so mit mir rumtrage, die ich sagen würde, die sind einfach da. Also ein gewisses Verständnis davon, wie ich mit meinen Kindern umgehen möchte. Eher so als Kompass sozusagen, jetzt nicht als Optimum, ich muss immer so sein, sondern eher so, wo wollen wir zusammen hin? Wo ich auch immer wieder jetzt mit meinem Mann im Austausch drüber bin, was ist uns als Familie wichtig? Und das merke ich, das tut uns beiden gut, dass wir das haben und da auch immer wieder quasi so einen Abgleich machen. Und ich merke schon auch, dass diese berufliche Perspektive sicherlich mit reinkommt, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt. Also so diese Frage einfach, wie löst man ein Problem sozusagen im Bereich, wenn ein Kind jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein kleines Beispiel, Kind wacht nachts auf, hat einen Albtraum gehabt, ja, und dann, ja, dann hat man halt vielleicht so diesen Fundus an Sachen, die man machen kann und dann ist das schön, dass man darauf zurückgreifen kann. Aber ich sehe mich überhaupt nicht in so einer Rolle, dass ich mit meinen Kindern dass ich die professionell erziehe oder professionell mit denen umgehe. Ich finde einfach, meine Kinder sollen eine Mama haben und das ist eine Mama mit Stärken und Schwächen und Ecken und Kanten. Und mir ist es einfach wichtig, dass sie spüren, dass ich echt das Interesse habe und dass ich sie unglaublich lieb habe und dass ich versuche, mein Bestes zu geben, so für sie und mit ihnen. Aber ich versuche mich irgendwie frei zu machen von diesem Anspruch, dass ich da jetzt eine Überpädagogin sein muss oder ich fände das unglaublich stressig, wenn ich so eine permanente Geh- und Verbotsliste im Kopf hätte und jetzt den Eindruck hätte, ich darf jetzt nur noch in Ich-Botschaft mit meinen Kindern reden. Und weißt du so?
Ja, das finde ich
ist
auch schrecklich.
Irgendwie, da hätte ich das Gefühl, werde ich so unauthentisch, dass ich mich, glaube, meine Kinder selber nicht mehr wiedererkennen würden. Wie ist das bei dir?
Komm, mir ganz Witziges in den Sinn. Mein Sohn hat nach dem Essen so den Teller weggeräumt, das war vor 2 Jahren. Dann habe ich gesagt, aha. Wow, da sieht man ja mal, wie die Erziehungsarbeit Früchte trägt. Und dann hat er so gegrinst und gesagt, Papa, du erziehst uns ja gar nicht. Oder nur vielleicht so wie so ein Psychologe, so dass man gar nichts davon merkt. Und ich finde das noch treffend, weil ich eigentlich die wirklich allermeiste Zeit bin ich einfach gern mit meinen Kindern zusammen.
Ja.
Mit meinem Sohn gehe ich eigentlich jeden Tag spazieren, das mag er. Er mag einfach reden. Reden wir über alles Mögliche. Mit meiner Tochter mache ich andere Sachen. Die will immer ein bisschen schwatzen bei mir ins Bett gehen. Im Moment spielen wir viele Videogames zusammen.
Ja.
Ja, also auf der Xbox, der Nintendo. Und für mich war es, glaube ich, immer ganz wichtig. Ich hatte selber jetzt Eltern, vor allem meine Mutter, die hat so richtig bedürfnisorientiert erzogen, ohne dass man das irgendwie so benannt hat. Aber ich hatte einfach das Gefühl, sie ist sehr gerne Mutter, sie genießt uns. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich versuche, meinen Kindern sehr mitzugeben, dass ich es genieße, dass sie da sind, dass sie eine Bereicherung sind für mich, dass ich gern Zeit mit ihnen verbringe. Und eigentlich habe ich extrem selten irgendwie so Erziehungsziele im Kopf. Wir sind halt einfach da, oder? Und wir sind in Beziehung und wenn jemanden etwas stört, dann kann man das sagen.
Ja.
Aber ich sag fast nie irgendwas zu meinen Kindern, wo ich das Gefühl habe, es geht darum, irgendein Verhalten zu korrigieren.
Ja.
So, könntest du bitte oder mach nicht das oder sondern wir sind halt einfach zu Hause und es ist ein bisschen chaotisch. Ich selber bin wirklich chaotisch. Also das wie oft fällt mir irgendwie abends um 8:30 ein, dass wir noch nicht zu Abend gegessen haben und dass ich noch kochen sollte oder dass Und dann nachher kommt noch meine Tochter und sagt, sie hätte noch Hausaufgaben. Ich vergesse immer, das zu fragen, oder? Und ich glaube, für uns war es eher ein bisschen schwierig. Meine Frau ist sehr strukturiert.
Ja.
Und jetzt ist es aber eigentlich noch gut, weil sie geht am Sonntag gerne malen. Ich bin am Samstag, oft gebe ich ein Seminar.
Ja.
Montag, Dienstag, Mittwoch arbeitet sie bis abends um 10. Also ich bin da immer mit den Kindern alleine. Und Donnerstagabend ist ihr Abend und ich bin meistens weg. Und dadurch können wir sehr einfach das so machen, wie wir das richtig finden. Die Kinder haben sich daran gewöhnt, dass es sehr unterschiedlich ist.
Ja.
Weil wir früher eher versucht haben, das so ein bisschen auszuhandeln. Und das war schwierig. Oder? Also für uns war es jetzt schwierig, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen,
Ja.
wie wir das alles machen. Ich gehe auch gerne alleine mit den Kindern in den Urlaub. Dann finde ich es entspannend, weil dann haben wir einfach so unseren Rhythmus. Ja, und das finde ich immer noch schwierig. Oder wenn wir zu viert unterwegs sind, dann sind die Bedürfnisse sehr, sehr unterschiedlich.
Ja. Es kam auch noch eine Frage rein, die passt ganz gut im Anschluss, glaube ich. Nämlich, stoßt ihr bei euren eigenen Kindern auch mal an eure Grenzen?
Ja, bei mir war es jetzt eben eher so, in diesem Versuch, ein gemeinsames Konzept zu entwickeln, sind meine Frau und ich immer an Grenzen gestoßen. Mit den Kindern selber passiert mir das irgendwie nicht. Ich müsste jetzt ganz
tief
graben, dass ich vielleicht so zwei, drei Situationen finde, wo ich das Gefühl hatte, ich war wirklich gestresst mit den Kindern.
Was glaubst du, woran das liegt, dass du da in so eine Entspannung reinkommst?
Ich glaube, auf irgendeine komische Art finde ich ganz vieles einfach ein bisschen lustig.
Ja, Humor hilft.
Ja, also das hat für mich immer auch so eine so etwas zum Teil, dass ich dann finde, wenn meine Tochter zum Beispiel so wütend wurde, als wo sie jünger war, dass ich das auch immer so ein bisschen süß fand irgendwie. Schon, dass ich auch natürlich versucht habe, sie ernst zu nehmen,
ja,
aber es hat mich jetzt nicht irgendwie in Aufruhr versetzt oder so, sondern dass ich bei vielen fand, ja, das gehört dazu oder das gibt sich da mit der Zeit. Ich muss da gar nicht groß irgendwie intervenieren. Das wird sich mit der Zeit legen oder einfach ein bisschen da sein. Ja, ich hatte, glaube ich, relativ selten so das Gefühl, ich muss jetzt irgendetwas tun oder das ist wirklich ein Problem, sondern eher so ein Grundvertrauen, dass das schon gut kommt.
Ja.
Und dass die Kinder einfach ein bisschen Zeit brauchen, um bestimmte Dinge zu lernen und dass man das jetzt auch nicht so beschleunigen kann.
Ich finde das spannend, weil so wie du das beschreibst, eigentlich für mich sich anhört wie eine Verdopplung dessen, was du am Anfang erzählt hast, oder? Also diese Zuversicht in die Entwicklung des Kindes, Geduld haben, Zeit geben, in Beziehung bleiben, sind jetzt genau die Aspekte, die du am Anfang erzählt hast, die für dich so wohltuend waren im Umgang mit deinen Herausforderungen am Anfang in der Schule und auch im Kindergarten. So finde ich jetzt interessant, dass du sagst, das sind auch die Aspekte, die dir selber im Umgang dann mit deinen Kindern geholfen haben.
Das ist noch spannend, dass du das sagst. Ja, was ich einfach das Gefühl habe, ich hatte eine sehr schöne Kindheit mit vielen schönen Erlebnissen, aber auch immer so das Gefühl, dass meine Eltern mich und meinen Bruder sehr ernst genommen haben. Dass man immer mit ihnen reden konnte. Ich hatte jetzt auch nie so das Gefühl, ich bin jetzt in der Pubertät gewesen oder so. Man konnte ja immer irgendwie mit ihnen reden.
Ja, keine rebellische Phase von Fabian Groll im Mund in dem Sinne.
Nee, weil ich irgendwie wie so ein bisschen das Gefühl hatte als Jugendlicher, wogegen soll ich denn rebellieren? Oder? Also die hören ja zu. Und wenn ich bessere Argumente habe, dann habe ich bessere Argumente, dann gelten die auch.
Ja.
Und ich glaube, etwas, was einfach extrem hilfreich ist, wenn man selber Vater, Mutter wird, ist, wenn man von sich sagen kann, ich möchte es eigentlich einfach ein bisschen so machen wie meine Eltern. Dann muss man nicht immer gegen irgendetwas angehen. Und ich finde, der zweite Punkt, der wichtig ist, wenn man selber Kinder hat, dann kommen Erfahrungen aus der Kindheit hoch.
Genau.
Und ich finde das immer sehr schwierig, wenn Eltern da so getriggert werden. Und bei mir hat das eher immer wieder schöne Erinnerungen hochgeholt, oder? Und das macht natürlich, dass man dann mit den Kindern in so einem Bad drin ist, von warmen Gefühlen, so eben zum Beispiel Videospiele, oder? Das sind noch bei Nintendo sind das noch die gleichen Soundeffekte, ja, genau. Früher die gleichen Melodien. Und dann ist das eben nicht, oh Gott, meine Kinder gamen, oder? Sondern, oh cool, oder? Die spielen Zelda, die spielen Mario, ja. und dann fährt man bei Mario Kart ein paar Runden mit und dann fällt es den Kindern auch super leicht, das wieder abzuschalten. Mhm. Weil es ist ja irgendwie so zusammen, oder? Dann kann man als Eltern viel besser sagen, komm, jetzt machen wir noch diese Runde und dann machen wir was anderes. Mhm. Ja, und ich glaube, das Wiedererleben der eigenen Kindheit, das ist etwas, was einen überrascht am Elternwerden. Und das kann einem sehr helfen, weil es schöne Gefühle sind, die reaktiviert werden, oder das kann es einem sehr schwer machen, weil man zum Beispiel feststellt, ich will ja nicht mit meinen Kindern so umgehen, wie meine Eltern damals mit mir, aber mhm. irgendwie kommen diese Gefühle hoch, oder? Zum Beispiel, mein Kind hat einen Wutanfall und ich spüre meine Angst, die ich hatte als Kind, wenn ich wütend war und meine Eltern dann irgendwie so harsch reagiert haben oder das unterbunden haben, und jetzt darf das nicht sein, oder?
Das Schöne und Herausfordernde ist ja genau das für unsere Elterngeneration, würde ich sagen, weil ich erlebe das schon auch, dass sehr, sehr viele Eltern sagen, sie möchten es eigentlich anders oder in weiten Teilen anders
machen als ihre eigenen Eltern. Ja, und ich rechne das Eltern hoch an, und das war mir einfach wichtig zu sagen, viele Eltern haben es in diesem Punkt viel, viel schwieriger.
Genau.
Oder? Wenn man einfach nur sagen kann, copy-paste.
Ja, und gleichzeitig, weißt du, finde ich manchmal diesen Gedanken tröstlich. Das, was die Elterngeneration heute an Schwierigem aushält, das macht sie ihren Kindern später leichter. Mhm. Wenn die, also in der Kindheit ganz direkt, und wenn die vielleicht später auch mal wieder Eltern werden, das finde ich einen total tröstlichen Gedanken. Ja. Dafür, dass sich auch diese kleinen Unterschiede schon lohnen.
Ich denke das zum Beispiel bei einem Vater, der war im Internat, oder? Mhm. Und wirklich strenge Lehrer, die Erwachsenen eher als strafend, ein bisschen bösartig manchmal erlebt. Mhm. Oder sehr gefühlskalt. Und dass der es geschafft hat, mit uns so anders zu sein.
Ja.
Das finde ich eine Wahnsinnsleistung.
Ja.
Und das ist, denke ich, das, was viele Eltern heute machen, diese Leistung erbringen. Mhm. Oder dass man wirklich sagt, ich will das, was ich erlebt habe, nicht weitergeben, aber da muss ich arbeiten.
Ja, und ich finde, das hat Würdigung und Wertschätzung verdient. Ja.
Und das ist ja immer das, was kommt, wenn Eltern sich Hilfe suchen, in Erziehungsratgeber und so weiter, dass Leute sagen, ja, dieser Instinkt fehlt, oder? Und ich finde, eben Instinkt, auf den Eltern Instinkt verlassen
die kann Intuition man sich, heißt
die Intuition, ja
immer.
Ja, das kann ich eben nur dann, wenn diese Intuition, die hat sich aufgrund von Erfahrung gebildet, genau, bei Menschen und nicht aufgrund von irgendwelchen Trieben oder irgendwelchen genetisch angelegten Faktoren, das habe ich eben nur dann, dass ich mich darauf verlassen kann, wenn ich das auch so weitergeben kann, wie mhm. ich das erlebt habe, oder? Und sonst muss ich eigentlich immer eher gegen diese Intuition arbeiten.
Genau, darüber haben wir auch im Geborgenmutig-Freibuch geschrieben, ja.
Mhm.
Genau.
Ja, und dann denke ich, das andere ist noch, wie einfach oder schwierig Erziehung oder die Beziehung zu den Kindern ist, hängt halt auch extrem stark vom Kind ab.
Total.
Und das war so etwas, was mich als Vater sehr überrascht hat,
mhm.
dass ich so meinen Sohn, als der 2 Monate alt war, so im Arm hatte und gemerkt habe, das ist eine richtige Person.
Ja.
Das ist nicht irgendein ungeschriebenes Blatt, das man jetzt nach seinen Zielen formen kann oder mhm. so, sondern das ist ein fertiger Mensch mit seinen Veranlagungen, seinen Stärken, Schwächen, Besonderheiten, seinen Interessen, und den kannst du nur begleiten.
Ja.
Und ich finde, für mich hat das auf einen Schlag unglaublich viel Druck rausgenommen,
ja,
weil ich so das Gefühl hatte, aha, ich habe gar nicht so eine große Aufgabe.
Mhm. Mhm. Witzig, dass du das sagst. Das hatte ich wirklich auch bei den Kindern schon ganz früh. Ich hatte das schon tatsächlich im Bauch so gemerkt. Mhm. So an der Art und Weise, wie sie auf verschiedene, einfach so Reize auch von außen reagiert, da waren sie wach waren, so diese Berührung von innen, dass ich auch schon so den Eindruck hatte, hey, ja, ihr seid schon richtige, fertige, kleine Menschlein. Und ich bin so gespannt, euch kennenzulernen, um mal zu wissen, ja, in welche Richtung ihr euch entwickelt.
Das finde ich ein super Punkt, weil ich finde, wenn es in der Beziehung mit den Kindern eher darum geht, die Kinder immer wieder kennenzulernen, und man das auch als seine Aufgabe sieht, dann geht man ganz anders um, als wenn man denkt, man müsse die Kinder dazu bringen, XY, das, mm-hmm. oder? Zu tun, zu werden, zu machen.
Ja, spannend, ja.
Wirst du das so mit Thema an die Grenze kommen?
Mit dem Thema an die Grenze kommen? Ich glaube, dass für mich die größte Herausforderung als Mama meine eigene Reizempfindlichkeit ist. Ich habe das tatsächlich bis ins Erwachsenenalter gar nicht so sehr gemerkt oder wahrgenommen, dass das so ist. Habe das eigentlich eher immer so als gegeben wahrgenommen. Der eine Teil, der da für mich ganz stark dazu gehört, ist, dass ich eher lärmempfindlich bin. Also ich hatte das als Kind zum Beispiel schon, dass ich beim Einkaufen im Supermarkt oder dann auch später als Jugendlicher, als ich das erste Mal geflogen bin, immer zum Beispiel dieses ganz hochfrequente oder dieses Brummen gehört habe. Ich weiß noch, mein Kinderarzt hat irgendwann zu meiner Mutter gesagt, bei so einer Routineuntersuchung, wenn man auch das Gehör dann überprüft, quasi ist sei ein Wunder, dass ich nicht auch noch irgendwelche Hundepfeifen hören könnte. Das wäre gleich noch alles. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, dann auch eine meiner Schwangerschaften war ja gesundheitlich jetzt für mich nicht ganz so einfach. Und Kind musste dann auch ein bisschen früher auf die Welt geholt werden. Und diese erste Zeit, da hatte einfach unser Kind, glaube ich, noch sehr viel zu erzählen von alledem, was jetzt halt auch anstrengend und schwierig war. Und hat wahnsinnig viel geweint und sich kaum beruhigen lassen und wirklich ganz verzweifelt geschrien. Und ich weiß noch, dieses Schreien, das ging mir wirklich durch Mark und Bein. Also das hat mir physisch wirklich fast schon wehgetan. So. Und das merke ich, ist ein Punkt, diese, ja, einfach diese Empfindsamkeit auf Lautstärke, das ist ein Teil. Und dann gehört zu dieser Reizempfindlichkeit für mich jetzt in meinem Fall auch noch dazu, so ein gewisses, wie soll ich das nennen, so ein gewisses Sensorium, was gefühlt immer auf Empfang ist. Also bewusst geworden ist mir das eigentlich erstmals im Studium tatsächlich. Da baut man sich ja dann fernab der Heimat nochmal so einen neuen Freundeskreis auf. Und ich erinnere mich so gut an so viele Situationen, in denen wir irgendwie abends unterwegs waren, als Gruppe dann zum Beispiel, und dann haben wir am nächsten Tag nochmal oder am Abend dann über diese Party nochmal gesprochen und so. Und da habe ich immer wieder dann von Freundinnen gehört, so, ey Steffi, bist du dir sicher, du warst auf derselben Party quasi so? Im Sinne von, hey, dann hast du irgendwie noch mitbekommen, dass die da hinten im Eck gestritten haben und dann gefühlt auf dem halben Weg noch jemand seine Kindheit erzählt. So, das fanden die irgendwie immer recht speziell. Und das merke ich, dass ich oft einfach so für diese Stimmungen im Raum recht durchlässig bin. Und das merke ich, dass das gerade auch, also meine Kinder, dann spielen die irgendwie ganz gemütlich und ist jetzt wirklich gemütlich. Und gleichzeitig bin ich trotzdem auf Empfang. Und zwar nicht so im Sinne von, oh, ich bin jetzt mega gestresst oder ich habe Angst, dass jetzt irgendwas passiert, sondern eher so, ich nehme dann halt diese Stimmung auf und merke dann, wenn es shiftet. Es sind auch immer diese typischen Beispiele in der Nacht. Ich wache meistens so eine halbe Minute, bevor ein Kind aufwacht oder jetzt unser jüngeres Kind dann noch weint, weil es irgendwas hat, wache ich dann wieder auf. Einfach, weil ich das irgendwie, dann ist das schon so da. Und ich glaube, dieses so von den Reizen her auf Empfang zu sein, ist auch immer mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Im Nachhinein denke ich, es ist kein Wunder, dass ich in der ganzen Schulzeit, Studium dann auch noch, immer einen Mittagsschlaf gemacht habe. Also auch ganz uncool mit 15, 16. Und jetzt war ich ja kein Kind, das Schwierigkeiten hatte mit der Konzentration. Ich habe super gerne im Unterricht zugehört und mitgemacht und so. Aber ich glaube einfach, dieses in einer Gruppe von 32 Leuten in so einem engen Raum zu sein und so viele einfach Eindrücke quasi zu haben, da musste ich dann erstmal schlafen. Und das geht jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt mit einem von unseren Kindern, was eben so viel geweint hat, das hat auch nur in der Trage und so geschlafen. Also das hat sich die ersten Monate kaum ablegen lassen. Und ich habe dann immer so gedacht, ah ja, dieser Tipp, schlaf, wenn dein Kind schläft, muss ich immer nur die Augen verdrehen. Und ich so gedacht habe, aha, also quasi wippend in der Trage im Stehen, soll ich dann da irgendwie meine Powernaps einhalten oder was? Sicher nicht. Genau, und ich glaube, das ist für mich die größte Herausforderung oder das größte Austarieren von, wie bringe ich diese Empfindlichkeit, die da ist, einfach bezüglich dieser Reize, Lärm, Stimmungen, zusammen mit einfach einer ganz natürlichen Entwicklung, die die Kinder haben und auch mit meinem Wunsch, dass sie sich frei entfalten sollen und sich nicht eingeschränkt fühlen, jetzt im Sinn von, oh, irgendwie, oder Mama ist jetzt so ganz empfindlich und der ist es dann schnell zu laut. Die wissen das natürlich, oder dass ich da manchmal halt auch mir meine Ohrenstöpsel dann mal reindrück oder so. Aber ja, dieses Ausbalancieren von Energie. Und dann haben wir jetzt nicht gerade die Großeltern zum Beispiel ums Eck, oder die wohnen jetzt beide gute 2 Stunden entfernt, sodass einfach wir jetzt, wenn man von der Care-Arbeit, hast du vorhin gesprochen, sprechen möchte, dann sind da vor allem einfach mein Mann und ich involviert. Und jetzt weniger so dieses, dann geht das Kind mal schnell zu Oma, oder wenn man irgendwie jetzt schlecht geschlafen hat oder merkt, jetzt ist man vielleicht überreizt und wäre gut, mal die Batterien wieder aufzuladen. So, ja.
Ja, ich denke, dass so diese Besonderheiten machen viel aus. Ich denke, wo du das gerade sagst, ich bin durchaus auch so ein bisschen reizempfindlich, aber meine Kinder sind das eben auch.
Meine auch.
Und
Ja.
die brauchen sehr viel Zeit am Tag, einfach ihre Ruhe. Und dann habe ich die natürlich auch, oder? Weil die sagen, ich gehe jetzt mal ins Zimmer, und dann hören die dort irgendwie 90 Minuten Hörspiel und
ja,
ich kann was lesen oder so. Also ja, das war immer relativ stark da, dass sie eben nicht viel geweint haben, dass sie irgendwie so ein bisschen wenig wild waren,
ja,
oder? Sondern eher so ein bisschen ruhige Kinder.
ja.
Und ja, das sind, glaube ich, alles so Sachen, die dazu beitragen, dass es dann einfacher ist.
Ja, ich finde, es kommt auch sehr stark auf die Phase natürlich an, oder? Also wenn jetzt unsere Kinder sind noch einiges jünger, ja, als eure Kinder auch. Ich merke das schon auch bei unserer Familie insgesamt, jetzt auch bei unseren Kindern. Die haben es auch gern eben ruhig und gemütlich und schätzen auch diese Zeit von einfach sich selbst bestimmt mal den Gedanken nachhängen, für sich was machen, vorgelesen zu bekommen, zu reden. Ja, aber klar, also gerade auch wenn zum Kleinkindalter, wenn natürlich auch Freunde da sind, ich finde, das soll auch sein, mir ist es so wichtig, auch ein offenes Haus zu haben, dass auch die anderen Kinder gern vorbeikommen dürfen. Und klar, die sollen sich auch mal irgendwie Fangus spielen und jagen dürfen und rumschreien und Kinderdisco machen und so, unbedingt. Ich finde, das soll und darf, also für mich unbedingt Teil auch sein von einem Familienleben, wo es auch, ja, auch ein bisschen bunt zugehen darf. Also das ist mir voll wichtig.
Ich finde, was auch so ein bisschen dazu beiträgt, dass man sich entspannen kann. Ich habe zum Beispiel jetzt, wo die Kinder kleiner waren, einfach sehr viele Tage gemacht, wo ich mit einem anderen Vater, der auch 2 Kinder hat, einfach irgendwo in die Natur bin. Und wenn man halt im Wald ist oder am See, oder, dann können die Kinder halt machen, was sie wollen.
Ja, total.
Und ich finde so das heute ja oft schwierig, dass man eigentlich in einer Situation oder in einem Umfeld ist, wo man das Gefühl hat, man müsse die Kinder so steuern, oder? Also gerade in der Stadt oder so, man müsse so aufpassen und sie dürfen nicht laut sein und sie dürfen nicht wild sein, sonst stört das die anderen Leute. Und das finde ich für die Kinder heute auch so schwierig, dass diese Umwelt so unnatürlich ist, dass sie so strukturiert ist, dass sie so erwachsenendominiert ist. Und wir wohnen jetzt halt so, oder, dass man relativ rasch einfach dann raus konnte und dann die Kinder so ein bisschen machen lassen konnte. Und ich fand das immer spannend, wenn es Wasser hat und
ja,
Sand
total.
Und Matsch und Holz, dann merkt man von den Kindern nicht mehr viel.
Ja, und ich finde schon auch, also das finde ich ist ein Punkt, und ich finde auch der Raum, aber auch so im, weißt du, im öffentlichen Raum, so diese Frage, wie viel Platz haben Kinder. Wie viel, als du gerade beschrieben hast, eine Situation ein, die mir im Gedächtnis geblieben ist, als unser ältestes Kind wirklich noch sehr klein war, hatte mein Papa einen runden Geburtstag. Und wir sind zusammen Mittagessen gegangen, also im italienischen Restaurant so. Und das war jetzt kein High-Class-Restaurant, war ja auch klar, wir gehen da mit einem Baby hin und so. Und genau. Und dann war eben gerade Müdigkeit und unser Baby wurde dann unruhig und ich nehme unser Kind in die Trage. Und es fängt an zu weinen und ich will gerade den Raum verlassen. Es waren jetzt nicht viele Leute da, weil wir sind relativ früh essen gegangen, damit es eben jetzt auch nicht so, ja, einfach nicht so viel los ist und wir da auch in Ruhe essen können. Und dann hält mich der Wirt zurück und sagt, wo gehst du hin, meine Schatz? Und ich so, raus, weil hier Baby weint und so. Und dann schaut er mich ganz entgeistert an und sagt, das ist Musik in meinen Ohren, das ist Leben, oder? Und dann dachte ich so, okay, so kann das auch sein, oder? Dass man einen Raum schafft und sagt, hey, liebe Eltern, ihr seid hier auch willkommen und auch natürlich möchte man, wenn man essen geht, auch als Person, die jetzt kein Kind dabei hat, in Ruhe essen und natürlich versucht man aufeinander Rücksicht zu nehmen. Aber dass man merkt, ich bin auch als Mensch mit Kindern, die Kinder sind, willkommen, das finde ich ist irgendwie so ein super schönes Signal, gerade als junge Mama, junger Papa, der noch recht frisch ist, quasi so im Elterngame.
Ja, und ich finde so diese Räume, die gehen so ein bisschen verloren. Wo man einfach so unbeschwert als Familie sein kann, ohne das Gefühl haben, immer aufpassen zu müssen, dass man niemanden stört.
Ja. Ja.
Vielleicht noch, Steffi, noch eine Frage. Wie arbeitet denn ihr zusammen? Also das ist so eine Frage, die ich immer höre. Wie läuft denn das, wenn ihr ein Buch schreibt?
Wie läuft das, wenn wir ein Buch schreiben? Witzigerweise haben die meisten Leute, auf die ich treffe, diese Vorstellung, dass wir uns die Themen praktisch in irgendeiner Form aufteilen würden. Und dann sitzt jeder praktisch vor seinem Laptop und am Schluss vergleichen wir und packen das irgendwie zusammen und überarbeiten das dann vielleicht noch wechselseitig. Und so ist es ja überhaupt nicht, sondern die Realität sieht ja meistens so aus, bezogen auf das Schreiben von Büchern oder auch wenn wir neue Seminare konzipieren, dass wir meistens im Café sitzen irgendwo, weil du dich da besser konzentrieren kannst. Und es mich mit zunehmender Gewöhnung immer weniger gestört hat, der Hintergrundlärm. Da sind wir wieder beim Training, gell? Genau. Und dann lassen wir ja am Anfang einfach vor allem die Ideen hin und her fließen, gehen spazieren, reden drüber, wie diese Geschichten sich entfalten könnten. Dann gibt es oft spätabendliche oder frühmorgendliche WhatsApp-Nachrichten. Mir ist heute Nacht noch was eingefallen, nämlich wie findest du die Idee und das könnte doch so weitergehen oder hey, ich habe da noch einen Artikel gefunden und so. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, diskutieren wir ja dann drüber und schreiben die Dinge dann nochmal ein bisschen geordneter auf von dem, was wir uns da erarbeitet haben. Und der Schreibprozess sieht ja dann wirklich so aus, dass wir zu zweit hinter einem Laptop sitzen, eine Person tippt und wir eigentlich in so einer komischen Verschmelzung gemeinsam wie aus einer Stimme dann diese Geschichte darunter schreiben und währenddessen eigentlich schon wie so ein Korrekturloop haben, dass der eine, der gerade nicht redet, dann eigentlich wie schon so den Satz nochmal umstellt oder korrigiert. Oder? Wie würdest
also
du das beschreiben?
Ich finde das ganz komisch, aber es ist wirklich so ein Verschmelzen der Gehirne. Das ist wirklich komisch, ja.
Ja.
Das fühlt sich cool an, weil man dann wirklich so, was ich so witzig finde bei uns ist, dass wir uns immer einig sind, was besser ist.
Ja, das ist wirklich witzig.
Ja.
Auch bei den Bildern, wenn wir irgendwie 6 Vorschläge bekommen für ein Cover.
Ja, ist immer die gleichen Sachen und dann noch die gleichen Sachen, die wir korrigieren wollen.
Ja, genau.
Das Krasseste war ja, was wir da mal eine Seite mit 300 Illustratoren durchgeguckt.
Ja.
Und wir haben die gleichen 3 Leute ausgesucht.
Das stimmt.
Ja.
Das ist wirklich witzig. Ich finde es vor allem besonders witzig, weil wir ja eigentlich sonst von
sehr
der Persönlichkeit her super unterschiedlich sind.
Ja. Und dann aber so eine gleiche Haltung haben, was wir gut finden bei der Arbeit, das ist ganz komisch.
Ja, das stimmt. Aber eben von außen, das finde ich auch immer witzig, wird ja auch ganz häufig dann projiziert, wenn man so die Zusammenarbeit anschaut, das bekomme ich dann immer wieder so ein bisschen mit, quasi der Flurfunk, dass du quasi das kreative Mastermind wärst
und
ich die Strukturierte.
Ja, voll, das habe ich auch schon ein paar Mal so gehört. Witzig finde ich ja, dass es der eine Teil stimmt, du bist die Strukturierte, aber du bist genauso kreativ.
Aber das bringt man irgendwie nicht so zusammen, glaube ich.
Nee, das ist irgendwie komisch. Ja. Leute haben da oft das Gefühl, das eine schließt das andere ein bisschen aus.
Mhm.
Ja.
Ja, so läuft das auf jeden Fall bei unserer Bücherschreiberei. Genau. Mhm. Ja, und dann geben wir das ja ab, dann wird das lektoriert und dann verbringen wir viele, viele Stunden meistens nochmal mit der Verbesserung und mit dem Schleifen und suchen dann Testlesende, die uns noch Rückmeldung geben.
Das finde ich immer spannend.
Das finde ich
ja,
so cool.
Also das finde ich auch einen ganz wichtigen Teilbereich in diesem Prozess. weil ich fand es immer spannend, so auf das Feedback von Lektorinnen und so haben wir immer kaum was gegeben.
Also halt grammatikalisch, Rechtschreibung
und so. Ja, aber so eben eher
so
Feedback,
schon.
Dass das jetzt irgendwie nicht funktionieren wird, die Geschichte, oder dass das, weil wir eigentlich immer das Gefühl hatten, die einzige Personengruppe, die uns interessiert, im Sinne von finden die das gut, sind die jeweilige Gruppe, die das lesen soll.
Genau.
Oder wenn das beim Clever Lernen waren das Jugendliche und beim Elternbuch sind das Eltern und beim Kinderbuch sollen die Kinder sagen und uns interessiert das nur, finden die Kinder irgendwas langweilig, oder? Dann müssen wir es ändern.
Ja, und da bin ich einfach an dieser Stelle auch, falls ein paar von den Testlesenden aus den letzten Jahren, Jahrzehnten, kann ich schon sagen, zuhören. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Das hat uns jeweils sehr weitergeholfen und wir haben das mit großem Interesse immer gelesen, was ihr uns da angemerkt habt. Und wir sind der festen Überzeugung, ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass ihr einen großen Teil beigetragen habt zum Endergebnis. Ja.
Ja.
Und
Ich fand das auch immer so einfach spannend, allgemein bei unserer Arbeit, dass die ersten Überlegungen von uns oft überhaupt nicht zusammenpassen mit dem, was die Leute dann interessiert. Das fand ich gerade auch so bei den Seminaren,
Ja.
die wir konzipiert haben. Dann haben wir ja oft irgendwie Literatur gelesen, was zusammengetragen. Und dann haben wir ja oft gefragt, auf welche Fragen möchtet ihr eine Antwort haben? Und dann kamen völlig andere Sachen, als wir erwartet
Genau.
haben. Und so dieses gemeinsame Entwickeln mit den LeserInnen, ZuhörerInnen, SeminarteilnehmerInnen, das fand ich auch immer sehr einen interessanten Prozess und das beim Bücherschreiben auch sehr stark drin.
Eine letzte Frage, Fabian, und dann hören wir auf.
Okay.
Was war das schönste Kompliment, was du jemals bekommen hast? Das finde ich eine gute Abschlussfrage, nicht?
Ja, da gibt's, da fallen mir jetzt zwei gerade ein. Das eine ist, weil wir gerade beim Bücherschreiben sind, als ich kurz vor der Matura stand, hat mich meine Deutschlehrerin drin behalten und hat gesagt, du Fabian, von dir will ich dann mal ein Buch lesen. Und in dem Moment wusste ich, dass ich Autor werden will.
Schön.
Ja, also das war auch nochmal so eine Erfahrung, oder dass Lehrkräfte einen wirklich beeinflussen können auf eine positive Art. Natürlich hat es gematcht, oder ich habe das einfach so gespürt. Da ist dieser Wunsch und jetzt habe ich den Mut. Wenn die mir das zutraut, dann werde ich das irgendwann hinkriegen.
Ja. Der hast du dann auch das Clever Lernen gewidmet,
genau,
oder? Unserem
genau.
jugendlichen Ratgeber, ja.
Ja. Und das andere war, glaube ich, da war mein Sohn etwa 5, das war so niedlich, hat er mich angeguckt und gesagt, Papa, jetzt habe ich endlich begriffen, was eigentlich deine Arbeit ist. Gell, du gehst einfach irgendwo hin und dann erzählst du den Leuten, wie wir das so machen zu Hause, damit die das auch so schön haben.
Oh, Herz allerliebst, ja.
Ja, das fand ich wirklich, wirklich herzig, weil es ja so einen Kern drin
ja.
hat, oder so dieses Nachdenken, wie kann man in Beziehung sein, wie kann man als Familie leben, und das fand ich herzig, wie er das so gesehen hat.
Süß.
Hast du auch noch eins?
Eins, was mir so spontan einfällt, ist eins von meinen Kindern. Er hat mal am Abend im Bett zu mir, dreht sich so um und nimmt so mein Gesicht in seine kleinen Patschehändchen und sagt, Mama, weißt du, was stimmt? Ich glaube, es gibt keinen Erwachsenen auf der Welt, der Kinder so lieb haben kann wie du uns. Und das fand ich irgendwie so. Ich so gedacht, oh, das würde ich mir so wünschen, dass das in ihnen haften bleibt. Dieses Gefühl so, einfach so gern gehabt zu werden. Ja, und das würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass sie das weitertragen, auch in ihr Leben.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Ja.
Hast du gerade noch?
Und das andere ist, glaube ich, ist kein konkreter Satz, eher eine Haltung, die ich für mich als Kompliment empfinde. Und es sind immer wieder Momente, wenn mein Mann zu mir sagt, der ja meine Jugendliebe ist, und jetzt sind wir ja schon wirklich viele, viele Jahre zusammen und verheiratet, wenn er einfach immer wieder so sagt, hey, das war irgendwie so die beste Entscheidung überhaupt im Leben, dass wir beschlossen haben, einfach dieses Leben zusammen zu machen und eine Familie zusammen zu gründen. Und
wow.
So dieses, ich möchte einfach alles dran setzen, dass wir das bis zum Ende miteinander schön haben. Also diese Bereitschaft, immer wieder sich neu füreinander zu entscheiden nach so vielen Jahren, das finde ich irgendwie in dem Sinne kein vielleicht Kompliment im Sinne von einem Lob, aber ich empfinde es als Kompliment in dem Sinne einfach von so einer tiefen Wertschätzung.
Dass er so dankbar ist, dich zu haben, ja.
Oder dass wir so
Oder
dankbar
dass,
sind, uns zu haben, ja. Ich würde es eher so sagen, ja. Ja.
Wunderbar. Ja, ihr Lieben.
Das war sehr persönlich.
Genau.
Nächstes Mal geht es wieder weiter mit fachlichen Themen.
Aufschieben.
Aufschieben, glaube ich, oder?
Genau.
Wir hoffen, ihr werdet da wieder einschalten.
Gerne auch ein paar Fragen schicken.
Genau, schickt uns Fragen, wenn ihr möchtet, über unser Instagram-Handle am besten, @mitkindernlernen, da findet ihr uns. Und wir freuen uns wie immer über eure Nachrichten, wenn ihr uns eine Bewertung oder eine kleine Nachricht hinterlassen möchtet.
Oder den Podcast abonnieren.
Podcast abonnieren natürlich auch herzlich gerne. Genug von uns und zurück zu euch. Wir wünschen euch einen schönen Morgen, Tag, Nacht, je nachdem, wann ihr uns auf die Ohren packt. Und ja, lassen vielleicht ausklingen mit einer, jetzt haben wir Dankbarkeit besprochen. Vielleicht mögt ihr kurz für euch überlegen, wofür ihr dankbar seid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.